die Presse.
Was genau versteht man eigentlich unter dem Begriff rechtsextrem? Im Handbuch des Rechtsextremismus in Österreich, das gerade neu aufgelegt wurde, werden allein dieser Frage 7 Seiten und ein ausführlicher Anhang gewidmet. Das Handbuch gilt als das Flaggschiffprojekt des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstands, kurz DÖW. Das ist eine 1963 gegründete Stiftung, die von Republik Österreich, Stadt Wien und dem Verein Dokumentationsarchiv getragen wird. Bis zur Neuauflage des Handbuchs war es übrigens ein langer Weg, denn das letzte Handbuch stammt noch aus dem Jahr 1993. Zur Erinnerung, damals führte noch Jörg Haider die FPÖ. Das DÖW erstellt auch jedes Jahr einen Rechtsextremismusbericht. Das Handbuch geht aber viel tiefer und erfasst die großen Entwicklungen über Jahrzehnte hinweg. Bei mir zu Gast ist heute einer der Mitarbeiter des DÖW, Bernhard Weidinger. Wir reden über neue Formen des Rechtsextremismus, die fehlende Sicherheitsprüfung von parlamentarischen Mitarbeitern, von Abgeordneten, die vor einiger Zeit für Aufregung gesorgt haben, über Nationalratspräsidenten Walter Rosenkranz und Angriffe und Kritik, mit der das DÖW regelmäßig konfrontiert ist. Und das ist, was wichtig ist. Ich bin Anna Wallner, seit 20 Jahren Journalistin und eine der Gastgeberinnen dieses Nachrichtenpodcasts. Hallo Herr Weidinger, schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Wie groß ist denn das Problem Rechtsextremismus in Österreich im Jahr 2026?
Naja, das ist natürlich immer die Frage, woran man es bemisst. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann Einstellungsdaten heranziehen, also Umfragedaten. Man kann Wahlergebnisse heranziehen, man kann die Kriminalstatistik anschauen oder man kann qualitativ beobachten, so wie es wir hauptsächlich tun, wie die Szene sich entwickelt. Aber was man insgesamt wird sagen können, ist, dass wir über die letzten Jahre sich eine Stärkung der extremen Rechten in Österreich sehen.
Und das, Sie haben jetzt gerade selbst gesagt, wohin man schauen kann. Woran machen Sie genau diese Stärkung am meisten fest?
Also wenn wir in die Kriminalstatistik schauen, stellen wir zum Beispiel fest, dass es einen starken Anstieg gab, sowohl von 2023 auf 2024 als auch dann erneut von 2024 auf 2025 um noch einmal ungefähr ein Drittel. Bei den Anzeigedaten, das wurde vielfach ja kritisiert, dass man hier mit Anzeigedaten arbeitet. Das ist einfach die einzige Datensorte, die man zur Verfügung hat, wenn man wirklich eine Aussage über ein konkretes Jahr treffen will, weil die Verurteilungen ja erst später anfallen. Also Taten, die 2025 gesetzt werden, werden häufig nicht 2025 verurteilt. Mhm. Und auch in vielen anderen Bereichen ist das ja durchaus üblich. Also wenn eine Partei in Österreich zum Beispiel sogenannte Ausländerkriminalität thematisiert, tut sie das auch stets mit Anzeigedaten, was in dem Fall anscheinend legitim ist, aber im Rechtsextremismus nicht legitim sein soll.
Gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück und ganz in die Basis. Was versteht man unter Rechtsextremismus heute?
Es gibt natürlich unterschiedliche Verständnisse dieses Begriffs. Am Dokumentationsarchiv verwenden wir einen ideologiezentrierten Begriff, der also weltanschauliche Kriterien in den Mittelpunkt stellt und konkret steht im Kern eine Trias aus Ungleichheitsdenken oder Anti-Egalitarismus, dann Ethnozentrismus und Volksgemeinschaftsdenken und schließlich Autoritarismus. Das sind für uns die drei zentralen Kriterien und um die herum gruppieren sich dann noch ergänzende Kriterien, wie beispielsweise was Willibald Holzer eine nationalisierende Geschichtsbetrachtung nennt, Antipluralismus, Antiliberalismus und vieles andere mehr.
Wenn wir jetzt uns die Daten ansehen und Sie sagen, also gerade in der Kriminalitätsstatistik ist gerade 24, 25 ein Anstieg zu merken. Woran machen Sie das fest? 2024 war unsere letzte Nationalratswahl. Die FPÖ wurde zur stärksten Partei des Landes gewählt, ist aber nicht in die Regierung gekommen. Wir haben seit dem 7. Oktober 2023 auch ein großes global geopolitisches Thema mit dem Wiederaufleben des Nahostkonflikts durch den Anschlag, den terroristischen Anschlag auf Israel und ein Wiedererstarken des Antisemitismus. Sind diese beiden Faktoren schon die zentralen, die ich hier nenne, oder habe ich was vergessen?
Der 7. Oktober würde ich meinen nicht so sehr, weil der auf der extremen Rechten relativ wenig verändert hat. Also was man dort von den Juden oder auch von Israel zu halten hat, das war sozusagen davor schon klar. Also wenn es da zu einer Verschiebung gekommen ist, ist die eher in anderen Bereichen passiert. Was den Erfolgslauf der FPÖ betrifft, ist es natürlich so, dass von solchen Entwicklungen, ja, dass die von klimatischen Veränderungen begleitet sind, dass die von Verschiebungen im Diskurs begleitet sind. und dass das letztlich auch zu einem gesellschaftlichen Klima führt, wo Personen sich mitunter auch ermächtigt fühlen, bestimmte Handlungen zu setzen. Das kann man natürlich jetzt nicht direkt ableiten, also im Sinne von, okay, da sieht das Wahlergebnis, geht jetzt raus, setzt einen entsprechenden Akt. Aber wenn wir uns zum Beispiel ansehen, diese Vorkommnisse kürzlich am Rande des Gauderfests in Tirol, da muss man wohl davon ausgehen, dass hier Personen handeln in der Wahrnehmung, sowas wie den Willen einer schweigenden Mehrheit zu exekutieren oder in der Berechnung darauf, dass sie beim Publikum dieser Taten auf Zuspruch stoßen werden oder zumindest keinen Widerspruch ernten werden, wie es ja in dem Fall auch tatsächlich war.
Vielleicht nehmen Sie uns nochmal ganz kurz mit, was da genau beim Gauderfest in Innsbruck passiert ist.
Also im Zillertal. Genau, da kam es zu einer Reihe von Vorfällen, aber der am meisten Aufmerksamkeit gefunden hat, war eben der Umstand, dass da eine Gruppe junger Männer in der Zillertalbahn bei der Anreise zum Fest neonazistische Parolen skandiert hat.
Das ist ja etwas, wo man immer wieder, auch in den vergangenen Jahren, auch in Deutschland zum Beispiel mit dieser Geschichte, die, glaube ich, auf Sylt passiert ist, wo ein gängiges Lied von einem Künstler dazu verwendet wurde, Ausländer raus und also jetzt sehr ausländerfeindliche Inhalte zu verbreiten. Und man das Gefühl hat, dass das einfach wieder unter jungen Menschen die Schwelle viel niedriger geworden ist, zu sagen, das mache ich einfach, weil ja. Das ist kein Problem, da wird mir nichts passieren. Ist das richtig? Oder ist das schon sehr gezielt dann in einer Gruppierung, kommt das vor, die so auch ideologisch da wirklich damit groß geworden ist und irgendwo in einer Gruppierung beheimatet ist, wo das sozusagen dann auch anerzogen wird fast?
Ja, also dieser Fall von Sylt ist ein ganz gutes Beispiel. Also da ging es ja um das Lied von Gigi D'Agostino, das dann eben mit anderem Text, also mit einem mit einer rechtsextremen Parole verfremdet gesungen wurde. Und hier haben wir einerseits also gesehen, dass das dann von der organisierten extremen Rechten sehr gezielt aufgegriffen wurde und dass die das dann im Rahmen von Aktionen beispielsweise skandiert haben, dass auch ein einschlägiges Medium T-Shirts aufgelegt hat, dann mit der Parole drauf, in Anspielung auf Sylt. Aber gleichzeitig, dass es auch in gewissem Maße sozusagen in die Alltagskultur eingesickert ist, also dass man aus verschiedenen Teilen Österreichs dann Meldungen lesen konnte, genau, Diskotheken, Dorffesten und so weiter, wo es dann auch zum Absingen dieser Parole kam. Mhm. Und ja, das spricht schon für eine gewisse gesellschaftliche Normalisierung und dafür, dass einfach bestimmte Parolen wieder salonfähig werden. Und da reden wir ja nicht von irgendeiner Dog Whistle, die man erst sorgsam dekodieren muss, sondern das war ja wirklich explizit Deutschland den deutschen Ausländer raus. Also sozusagen der Slogan zu den Baseballschlägerjahren der frühen 90er in Deutschland.
Mhm. Zurück zum Gauderfest, weil der Fall in Deutschland hat ja für große Aufregung gesorgt, auch viel diskutiert. Wie ist eigentlich das öffentliche Österreich mit diesem Vorfall im Zillertal umgegangen? Gut oder nicht so gut?
Also soweit ich es mitbekommen habe, wurde da schon auch Empörung deponiert von verschiedenen Seiten. Was in dem Fall natürlich sehr bedauerlich ist, ist also weniger, dass unmittelbar in dem Zug niemand eingeschritten ist, weil das ist natürlich eine bedrohliche Situation. Also wenn da eine Gruppe junger Männer, vermutlich alkoholisiert, sich entsprechend ausagiert, dann ist es natürlich auch wichtig, dass man schaut, was traut man sich zu und dass man auch auf die eigene Sicherheit bedacht ist. Aber was wirklich bedauerlich ist, ist, dass es dann nicht unmittelbar im Nachgang zu einer Anzeige kam, was es nämlich ermöglicht hätte, dann auch eben die Überwachungsaufnahmen aus den Videokameras zu sichern, was jetzt nicht mehr möglich war.
Weil es so lange her ist, ja.
Genau. Aber ansonsten ich hätte jetzt keine öffentlichen Reaktionen, die ich da besonders unglücklich fände. Mhm. Mitgekriegt.
Wenn wir uns nochmal die rechtsextreme Szene in Österreich allein anschauen, also ich habe jetzt vorher den kurzen Ausflug nach Sylt und Deutschland gemacht, das war jetzt keine Absicht, bleiben wir in Österreich, wobei man das ja nicht so trennen kann, wie wir wissen. Welche zentralen Figuren und Player gibt es da derzeit in Österreich in der Rechtsextremismus-Szene?
Also wir unterscheiden grob auch in unseren Publikationen zwischen verschiedenen Sektoren. Das ist einerseits mal der Neonazismus, also sozusagen der Rechtsextremismus im allerengsten Sinn, der sich auch im Bereich der Illegalität bewegt, also wo das Verbotsgesetz schlagend wird. Dann das deutschnationale Vereinswesen, das nicht in seiner Gesamtheit der extremen Rechten zuzurechnen ist, aber das doch traditionell sowas wie das Rückgrat, nicht zuletzt das intellektuelle Rückgrat der extremen Rechten stellt, in Form nicht zuletzt der Burschenschaften. Dann gibt es das Spektrum der sogenannten neuen Rechten, die in Österreich vor allem in Gestalt der Gruppierung Identitäre Bewegung auftritt. Und dann gibt es auch noch natürlich die ganze Szene der einschlägigen Medien, in Print wie auch online. Und schließlich ein Phänomen, das man als migrantische oder postmigrantische Rechtsextremismen oder auch Diaspora-Rechtsextremismen bezeichnen kann, also das Auftauchen von Rechtsextremismus in migrantischen Communities, eben unter den Vorzeichen anderer Nationalismen, also etwa des türkischen oder des serbischen Nationalismus.
Zum ersten Mal in der Geschichte Österreichs ist mit Walter Rosenkranz ein FPÖ-Mitglied Nationalratspräsident und der ist selbst in einer deutschnationalen Wiener akademischen Burschenschaft, nämlich der Libertas. Hat das einen Einfluss auf die rechtsextreme Szene und auf den Umgang damit, seit diese Position mit Walter Rosenkranz besetzt ist?
Ich würde meinen, dass es in der letzten Zeit zumindest zu einigen bemerkenswerten Ereignissen gekommen ist, auch im Parlament selbst. Also erst kürzlich oder im Februar des heurigen Jahres kam eine rechtsextreme Aktivistin aus den Niederlanden nach Österreich, um sich mit Martin Sellner, also dem Kopf der Identitären Bewegung, zu treffen, mit dem sie seit längerer Zeit verbunden ist, auch mit seiner Frau seit längerer Zeit befreundet ist. Sie plant mit ihm auch gemeinsame Unternehmungen. Ende des Monats findet ein rechtsextremer Gipfel in Porto, in Portugal statt, wo die beiden, also Sellner und diese Frau, ein gemeinsames Projekt vorstellen wollen. Und die hat im Februar aber noch was anderes erlebt in Wien, nämlich sie wurde von Walter Rosenkranz persönlich durchs Parlament geführt. Mhm. Und er hat dann anschließend auch noch ein Social Media Posting abgesetzt, wo er bekundet hat, wie beeindruckt er von dieser jungen Frau und ihrem Mut ist. Und das ist schon was bemerkenswert ist. Also, dass man in Wien tatsächlich, weil sie möglicherweise sogar am selben Tag den Kopf des außerparlamentarischen Rechtsextremismus treffen kann und eine Führung durch sozusagen die heiligen Hallen der Demokratie vom Präsidenten des Parlaments erhalten kann.
Der das nicht einmal verheimlicht, weil er in seiner Rolle findet, das ist total in Ordnung und sogar das öffentlich auf Social Media teilt.
Genau, das gab, also das Frühjahr 2023 hatten wir schon den Fall, dass ein rechtsextremer Publizist aus Deutschland an die Universität Wien eingeladen war, wiederum von einer identitären Gruppierung. Der konnte letztlich an der Uni selbst nicht auftreten, beziehungsweise nur an der Rampe der Uni Wien, wohl aber auftreten konnte auf Einladung der FPÖ im Parlament.
In den Blick geraten ist genau diese Frage, das war natürlich auch, wie Sie wahrscheinlich ahnen, die Vorfeldfrage zur nächsten, ist diese Frage vor kurzem, weil nun bekannt geworden ist, dass mehr als 10 Mitarbeiter von FPÖ-Abgeordneten im Visier des Verfassungsschutzes stehen. Und im Zusammenhang mit diesen Ermittlungen ist klar geworden, dass es hier bei diesen Mitarbeitern, das sogenannten PAMIs, parlamentarischen Mitarbeitern, also nicht Abgeordneten, keine Sicherheitsprüfung durchgeführt wurde. Also das heißt, kurz gesagt, Identitäre oder zumindest Menschen, die ein Naheverhältnis zu dieser Bewegung haben, können im Hohen Haus derzeit ein- und ausgehen. Warum ist das ein Problem? Weil die FPÖ, kann ich ja gleich dazu sagen, sagt, das ist doch kein Problem. Also jeder Abgeordnete soll das Recht haben, sich die Mitarbeiter auszusuchen, die er möchte. Solange die nicht strafrechtlich irgendwie relevant waren.
Also ich denke, grundsätzlich wird man davon ausgehen können, dass im Parlament wichtige Dinge besprochen werden, von denen nicht alle einer allgemeinen Öffentlichkeit zugänglich sind oder auch nicht sein sollen. Wenn es anders wäre, könnte ja jederzeit ins Parlament reinspazieren und ausspazieren, wie es ihm oder ihr passt. Wenn ich da hingehen will, um mir am Donnerstag die Diskussion des Rechtsextremismusberichts anzusehen, muss ich selbstverständlich mich dort ausweisen. Wenn ich im Auftrag eines Ministeriums den Rechtsextremismusbericht schreibe, muss ich mich dafür einer Sicherheitsüberprüfung unterziehen. Wenn Journalistinnen aus dem Parlament berichten, müssen sie das auch. Das hat ja wohl Gründe. Ja, und wenn das Gründe hat, nämlich dass im Parlament es mitunter um Dinge geht, die einer bestimmten Geheimhaltung bedürfen, dann wird man davon ausgehen können, dass es nicht egal ist, wer zu diesen Informationen Zugang hat und wer nicht. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch die Frage, wie sozusagen sich politische Mitbewerber dann damit fühlen, dass Leute, die ihnen ja dokumentiert extrem feindselig gesinnt sind, dass die da auch problemlos ein- und ausgehen können.
Die Frage ist tatsächlich, wie das passieren konnte, diese Sicherheitslücke, weil so wie Sie es gerade aufgezählt haben, es ist ganz üblich, dass man hier Sicherheitsüberprüfungen macht, zum Beispiel auch beim Arbeitskräften von Fremdfirmen, die gar nicht politisch aktiv sind. Die müssen, wenn sie regelmäßig da hinein wollen, auch vorher einen Check machen, der so banale Dinge wie, wann sie das letzte Mal in einer Verkehrskontrolle ist auffällig, also weil Alkohol am Steuer oder whatever. Ja. Das heißt, die Frage ist wirklich, warum ist das so, dass PAMIs nicht unter diese Sicherheitsprüfung kommen müssen. Das gilt ja für alle Parteien dann.
Ja, ich kann mir das nur mit einer Art Gleichgewicht des Schreckens erklären. Also, aber tatsächlich ist es mir auch kein Rätsel.
Die Frage ist, ob das jetzt geändert werden kann, weil die Regierung natürlich immerhin die Mehrheit hat und sagt, das ist so eigentlich nicht möglich. Und ja, sollte also jetzt geändert werden.
Ich habe letzte Woche gehört, dass man von Seiten der anderen Parteien darauf setzt, dass die FPÖ hier sozusagen selbst für klare Verhältnisse sorgen wird. Und da würde ich meinen, es sind meine persönlichen Erwartungen sehr begrenzt.
Spannend ist natürlich schon wieder, welche Abgeordneten sind das, die sich solche Mitarbeiter mit so einer Geschichte oder mit so einer Nähe zu einer Bewegung wie der Identitären, die sich, wie wir schon gehört haben, am illegalen Rand bewegt oder darüber hinausgeht. Wer ist das zum Beispiel?
Einer ist zum Beispiel der Linksextremismus-Sprecher der FPÖ. Die FPÖ ist meines Wissens die einzige Partei, die sich einen solchen Sprecher hält. Der beschäftigt einen Kader einer identitären Uni-Organisation, gleichzeitig auch Burschenschafter der Teutonia in Wien. Dann gibt es auch einen Herrn, der eigentlich, also als parlamentarischen Mitarbeiter, der eigentlich selber ins Parlament wollte, Lorenz Hemmelmeier aus Oberösterreich, Vorsitzender der Freiheitlichen Jugend in Oberösterreich, der dort ein Vorreiter war bei der Etablierung identitärer Begrifflichkeiten und Konzepte im Rahmen der Freiheitlichen Jugend und in weiterer Folge dann auch in der Partei. Der hat selber zum Nationalrat kandidiert, hat auch eine persönliche Wahlempfehlung vom identitären Anführer Sellner erhalten, hat es dann aber eben nicht in den Nationalrat geschafft und ist jetzt eben dort parlamentarischer Mitarbeiter. Ebenfalls Mitarbeiter ist ein Gründungsmitglied der identitären Bewegung, ein Kader der allerersten Stunde, der seit vielen Jahren auch teilweise auch in anderen identitären Projekten, in diversen Ablegeprojekten aktiv ist. Und die interessanteste Personalie meines Erachtens ist ein gewisser Gernot Schmidt, Mitglied der rechtsextremen Burschenschaft Olympia, der wirklich einer der ganz zentralen Kader der Identitären in den letzten Jahren war, auch auf Demonstrationen mit einer gewissen militanten Neigung aufgefallen ist, auch einst mit einem Olympia-Kollegen ein Online-Projekt gegründet hat, das hart an der Grenze zum Neonazismus geschrammt ist, so wie überhaupt man sagen muss, dass dieser spezielle Herr sich so weit rechts außen verortet, dass man fast diskutieren muss, ob die FPÖ-Tätigkeit nicht sogar ein Resozialisierungsschritt ist.
Bleiben wir bei der identitären Bewegung, weil wir jetzt schon so viel von einzelnen Vertretern sprechen. Die gibt es jetzt auch schon eine Weile. Martin Sellner ist bekannt als Kopf und Führungsfigur. Vor allem Aufwind bekommen hat sie durch die Migrationswelle ab 2015. Wie aus wissenschaftlicher Sicht, wie beobachtet man denn deren Entwicklung? Bleiben die ungefähr gleich groß? Werden die größer? Die haben, wie wir ja wissen, Verbindungen zu eben auch Teilen der AfD und rechtsextremen Verbindungen in Deutschland, den Remigrationsbegriff groß auf die Bildfläche gebracht. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, es wird erstaunlich wenig darüber gesprochen, dass es eine solche Bewegung gibt, die ihren Ursprung in Österreich hat und mit Martin Sellner eine so bekannte Figur, die übrigens auch, ist ja interessant, man kann dem ja auch auf sozialen Netzwerken ziemlich gut folgen, immer wieder beobachten, wo er sich dann auch unter Menschen bewegt und Videos macht und seine Ansichten teilt, die immer so eben auch so hart schrammen an gewissen Grenzen. Wie sehen Sie die identitäre Bewegung und deren Entwicklung?
Also die gibt es in Österreich seit 2012. Mhm. Also die Ursprünge liegen eigentlich in Frankreich, aber haben dann relativ schnell den Sprung nach Österreich geschafft und sich hier eigentlich auch besser etablieren können als in Deutschland oder jedenfalls früher. Interessant ist, dass das von Anfang an als eine Art Kaderorganisation mit einem avantgardistischen Selbstverständnis konzipiert war. Das heißt, es gab hier nie den Anspruch, wirklich zu einer Massenbewegung zu werden, sondern die Idee war immer, oder die Selbstwahrnehmung war immer die einer Elite, die sozusagen der noch zu schaffenden Massenbewegung vorausgeht und eben Begriffe etabliert und Strategien entwirft und die populär macht. Und da muss man feststellen jetzt, also bald 14 Jahre nach der Gründung, dass es diese Gruppierung, also dass die einerseits zwar eine sehr überschaubare Größe nie überschritten hat, also da reden wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt von vielleicht einigen Dutzend Leuten, die dazuzuordnen sind, niedriger Dreistellerbereich, wenn man es hoch ansetzt. Aber es ist dieser Gruppierung gelungen, stilbildend zu werden für wirklich weite Teile der extremen Rechten und auch wirklich stark in die FPÖ hineinzuwirken. Also wenn man sich deren Rhetorik anschaut, wenn man sich die Begriffe, die Erzählungen anschaut, dann muss man einfach feststellen, dass die FPÖ, ich würde sagen, verstärkt seit 2019 in sehr hohem Ausmaß sozusagen identitarisiert wurde.
Mhm. Woran liegt das? Also das ist ja, 2019 war Ibiza-Video und eigentlich der Fall von Heinz-Christian Strache, der jetzt auch in seinen jungen Jahren, wie man weiß, in diesem neonazistischen Umfeld tätig war, aber offenbar ist es erst durch seinen Weggang und die Übernahme dann zuerst von Hofer, dann Kickl, zu einer Annäherung gekommen. Woran liegt das?
Ja, genau. Also es gab in der Ära Strache, also vor allem in den letzten Jahren desselben und dann natürlich vor allem während der Regierungsbeteiligung, hat noch eine gewisse Zurückhaltung geherrscht, zum Teil mit Blick auf den Koalitionspartner, zum Teil mit Blick auf das Ausland, das natürlich immer etwas genauer hinschaut, wenn die FPÖ in der Regierung ist. Ja, Koalitionsräson oder auch der Wunsch, an den eigenen Ämtern zu bleiben. Mit der sozusagen, ja, mit dem Rauswurf, muss man sagen, aus der Regierung war dann diese Hemmung mal beseitigt, aber es gab immer noch einen Obmann, der selber mit dieser außerparlamentarischen Szene nicht so richtig warm geworden ist, also Norbert Hofer. Der nächste Schritt war aber dann die Einsetzung von Michael Schnedlitz als Generalsekretär, der dann bereits das Ende der Distanzierungen verkündet hat, wie er es auch genannt hat, also und erklärt hat, die rote Linie ist das Strafgesetz, alles, was nicht verboten ist, ist für uns auch in Ordnung, also am rechten Rand jedenfalls. Und schließlich dann die Übernahme der Obmannschaft durch Kickl, die das dann noch verstetigt hat. Und zusätzlich würde ich meinen, hat auch die Corona-Protestbewegung dann noch verstärkend gewirkt, weil die FPÖ sich im Zuge derer ja in gewisser Weise neu erfunden hat, als eben auch eine Kraft der Straße oder als eine Partei, die sich ja sozusagen als Partnerin von Kräften auf der Straße versteht, von aktivistischen Kräften und diese Seite auch nach Kräften unterstützt, genauso wie das auch mit der rechtsextremen Medienlandschaft der Fall ist.
Gutes Stichwort, Medienlandschaft. Ich wollte gerade auf eins zu sprechen kommen. Das ist ja noch ein relativ junges Medium. Ich glaube, ich habe ja gerade erst ihren fünften Geburtstag unter Anführungszeichen gefeiert. Da war der große Schritt auch, dass bei der Nationalratswahl 2024 auf eins erlaubt wurde oder die Möglichkeit gegeben wurde, in der Hofburg damals zu berichten, so wie wenn es ein ganz klassisches Medium ist. Wie schätzt oder ordnet das DÖF auf eins ein und die Entwicklung, die Menschen, die dort arbeiten und die Art und Weise, wie dort Bericht erstattet wird?
Also auf eins ist aus der Corona-Protestbewegung heraus entstanden und ist, wie auch diese Protestbewegung, sehr stark seit Beginn an von Verschwörungserzählungen getragen. Wobei das bei Auf 1 ja teilweise wirklich, also ganz besonders obskure Ausmaße annimmt. Also da wird ständig der Weltuntergang unmittelbar bevorstehend prophezeit. Es wird den Leuten ständig Angst gemacht vor diesem und jenen und gleichzeitig wird dann im Webshop verkauft, was die Leute angeblich brauchen, um sich dieser Bedrohungen zu erwehren. Also das ist natürlich ein Grift, ein Geschäftsmodell einerseits, aber andererseits sind da schon Leute am Werk, die auch ein gewisses Sendungsbewusstsein haben. Also es ist kein rein kommerzielles Interesse. Also der Leiter des Ganzen, Stefan Magnitz, hat politisch begonnen in einer neonazistischen Jugendorganisation, dem Bund Freie Jugend, und hat sich meines Erachtens von diesen Wurzeln auch nicht sonderlich weit wegbewegt. Also wenn man das Programm von Auf 1 studiert, ist da immer noch omnipräsent die Erzählung, wenn auch in meist anderer Formulierung, von der jüdischen Weltverschwörung. Mhm. Das wird heute eben anders genannt, das ist von den Globalisten, von den Kosmopoliten, von den Zionisten die Rede. Aber die Figur bleibt im Grunde dieselbe. Es gibt eine böse Kabale, eine kleine Minderheit, die die ganze Welt lenkt, die die Strippen im Hintergrund zieht. Und alles Schlimme, was auf der Welt passiert, sei es Pandemie, sei es Krieg, sei es Wirtschaftskrise, alles wird auf das böse Wirken dieser Kabale zurückgeführt.
Und bei den Zionisten treffen sie sich dann bei den von ihnen selbst so auch so angegriffenen Linksextremen, zumindest in diesem Wording. Ja. Also bei den Linksextremen werden zwar Juden nicht für alles verantwortlich gemacht, da geht es dann doch nur um den Konflikt vor Ort, aber die Wortwahl ist manchmal deckend. Ne?
Es gibt sicher das Phänomen es gibt zumindest Ansätze einer Querfrontbildung, unter anderem anhand des Nahost-Themas, zwischen den, ich würde, wenn ich das salopp formulieren darf, den verstrahlteren Teilen der extremen Linken und Kräften wie Auf 1. Zum Teil gibt es da auch eine Zusammenarbeit, das hat man auch während der Corona-Proteste schon gesehen. Aber das ist jedenfalls kein Massenphänomen. Mhm. Ja.
Vielleicht noch einmal zurück zur FPÖ. Es ist auffallend, dass Sie jetzt gerade rund um das Thema mit den PAMIs, also den fehlenden Sicherheitsprüfungen der parlamentarischen Mitarbeiter, auch euch attackiert haben, also wenn ihr da euch zu Wort meldet. Was kommt da für ein Argument? Also wieso, mit welchen Argumenten schützt sich die FPÖ da und schießt sie da gegen Vorwürfe?
Also die Anwürfe gegen uns sind mannigfaltig, aber ich würde sagen, im Zentrum steht der Vorwurf, dass das, was wir machen, keine Wissenschaft sei, sondern eben politisch motiviert sei und dass wir sozusagen ein Instrument seien, das die Regierung gegen die Opposition einsetzt. Mhm. Ich muss wahrscheinlich nicht dazu sagen, dass ich das nachdrücklich von mir weise. Mhm. Aber es wäre, also ich bin mir bewusst, dass die FPÖ im Zuge, also wenn man sich unsere Publikationen anschaut zum Rechtsextremismus, dann spielt die FPÖ da eine relativ wichtige Rolle. Wofür wir aber nicht verantwortlich sind, wie es unser Leiter Andreas Graner bitte mal formuliert hat. Wir richten die Kamera auf den rechten Rand, aber wir sind nicht verantwortlich dafür, wer da durchs Bild läuft. Mhm. Und wenn es eine Parlamentspartei ist, dann ist das eben so. Mhm.
Aber ich möchte jetzt auch noch zum Handbuch und zum Herauskommen, zum Erscheinen des Handbuchs Rechtsextremismus in Österreich kommen. Aber bevor ich das tue, ist es schon auffallend, dass dort dann natürlich Proponenten und Vertreter der eher linken Parteien oder in dem Fall konkret SPÖ zum Beispiel im Vorwort vorkommen, der Wiener Bürgermeister und der ehemalige Wiener Bürgermeister. Liefert man sich da nicht eine Angriffsfläche gegenüber den Blauen?
Also das hat ganz pragmatische Gründe. Es liegt daran, also der Wiener Bürgermeister kommt vor, weil einer der beiden Stifter, die die Stiftung dürft tragen, die Stadt Wien ist. Mhm. Und der steht eben ein SPÖ-Politiker vor. Der andere Stifter ist das Wissenschaftsministerium, das im Moment eben auch sozialdemokratisch geführt ist. Und Michael Häupl ist im Moment der Präsident des DÖF, genau.
Also es lässt sich gut erklären. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass für die FPÖ dann vielleicht nochmal klar ist, klar, aus welcher Ecke das kommt.
Ja, also ich meine, wie Ministerien besetzt sind und wie die Wahlergebnisse in Wien ausgehen, können wir uns nicht aussuchen. Es gibt eben diese Stiftungskonstruktion, die Stadt und der Bund sind die Träger des DÖF seit vielen Jahren, da haben sich auch die Farben, also in der Stadt Wien nicht, aber im Bund haben sich da auch die Farben immer wieder mal geändert. Und das ist eben die Konstruktion, die wir haben. Das DÖF war von Anfang an eine überparteiliche Konstruktion, wo eben die Gründungsparteien der Zweiten Republik von Anfang an mitgewirkt haben. Und das ist in gewisser Weise auch bis heute so. Aber diese Leute, die bei uns im Stiftungsrat sitzen, die reden uns nicht in die tägliche Arbeit rein. Also wenn wir einen Rechtsextremismusbericht schreiben, wenn wir ein Rechtsextremismushandbuch schreiben, dann kommt das diesen Leuten zu Gesicht, zum selben Zeitpunkt, wie es der Öffentlichkeit zu Gesicht kommt.
Kommen wir zum Handbuch, das jetzt in einer neuen Auflage erscheint. Und zwar 30 Jahre nach der letzten. Wieso hat es eigentlich so lange gedauert, bis eine Neuauflage rausgekommen ist?
Also es gab schon immer wieder die Idee, so eine Neuauflage zu machen, ist aus unterschiedlichen Gründen, denke ich, verworfen worden. Ich selber bin erst seit 10 Jahren am DÖW. Ich kann da nur beschränkt dazu Auskunft geben, welche Gründe dafür ausschlaggebend waren. Aber ich habe die Diskussion in den letzten 10 Jahren mitbekommen und da hat sich eben schon immer mehr die Meinung durchgesetzt, dass eben das vorliegende Handbuch aus den frühen 90er Jahren einfach hoffnungslos veraltet ist, dass das natürlich die Realität des Rechtsextremismus in Österreich heute überhaupt nicht mehr abbildet und dass es einfach an der Zeit ist, da einen Neuaufschlag zu machen, das wirklich ganz gründlich nochmal neu aufzusetzen. Und jetzt haben wir es endlich geschafft und es ist zumindest eine runde Zahl der Wartezeit geworden.
Jetzt haben wir eben schon gehört, dass das DÖW auch jedes Jahr einen Rechtsextremismusbericht herausbringt. An wen wendet sich denn jetzt dieses Handbuch? Also, oder wo sind die beiden Unterschiede? Weil der Rechtsextremismusbericht kann ja viel schneller auf aktuelle Ereignisse reagieren. Wo ist da der Unterschied?
Also die Idee des Berichts ist, dass er die Entwicklungen in einem konkreten Jahr darstellt und dass da auch Entwicklungen, die davor passiert sind oder solche, die seither passiert sind, eigentlich keinen Platz haben. Also das soll wirklich sehr stark fokussiert sein auf das jeweilige Berichtsjahr, während das Handbuch den Anspruch hat, wirklich eine umfassende Bestandsaufnahme der rechtsextremen Szene oder Szenen in Österreich zu liefern, durchaus auch mit einem etwas weiteren Blick in die Vergangenheit, was notwendig ist und einfach auf Basis einer umfassenderen Herangehensweise.
Mhm. Und was auffällt, ist, der Titel hat sich ganz geringfügig geändert. Mhm. Aus dem ursprünglichen Titel, das Handbuch des österreichischen Rechtsextremismus, ist jetzt Handbuch Rechtsextremismus in Österreich geworden. Wieso hat man sich entschieden, diesen Titel zu ändern?
Das liegt einerseits daran, dass es in Österreich tatsächlich, also dass es mehr Sinn machen würde, von Rechtsextremismen zu reden, in gewisser Weise, weil es eben auch nicht österreichische Rechtsextremismen in Österreich gibt, also eben den türkischen beispielsweise. Und zum anderen ist natürlich die rechtsextreme Szene oder hat sich in diesen letzten 3 Jahrzehnten zunehmend internationalisiert, sodass sich auch die Frage stellt, macht es überhaupt noch Sinn, von einem österreichischen Rechtsextremismus zu reden? Also in Anbetracht dessen, dass der so stark in globale Diskurse involviert ist, so stark in globale Netzwerke auch eingebunden ist. Und das reflektiert diese kleine Änderung im Titel.
Hm. Zum Schluss würde mich noch interessieren, weil wir gerade gehört haben, Anwürfe der FPÖ gegenüber dem DÖW. Wie ist es denn, wie erlebt ihr als Mitarbeiter des DÖW generell im Alltag Anfeindungen, auch von anderen Gruppierungen? Wird das mehr, wird das weniger, ist das immer gleich?
Es wird definitiv mehr. Es ist in den letzten Jahren, also hat das schon sehr stark zugenommen und ja, sehr offensichtlich. Also wenn die in Umfragen größte Partei des Landes gefühlt alle 2 Monate eine große parlamentarische Anfragenserie zu einem macht, flankiert von Pressekonferenzen und von Social Media Videos und dann entsprechende Berichterstattung in den einschlägigen rechtsextremen Medien, dann ja, dann spürt man das und dann das ist schon ein, würde ich sagen, zumindest quantitativ eine Veränderung. Also die Anwürfe hat es natürlich immer gegeben und die Leute, die uns heute nicht mögen, mochten uns höchstwahrscheinlich vor 20 oder 30 Jahren auch nicht. Aber die Intensität hat sicher zugenommen und ich würde meinen auch, also die Vorwürfe gehen auch mehr in die Substanzen. Also wenn man uns letztlich abspricht, was die Grundlage unseres Daseins ist, nämlich Forschung zu machen, legitimer Teil des wissenschaftlichen Betriebs zu sein, dann hört sich auch der Spaß auf und darum sind diese Vorwürfe ja auch aktuell gerichtsanhängig.
Gibt es da auch, weil es vorher gerade um Rechtsextremismus gegangen ist, der nicht aus Österreich kommt, Wahrnehmungen von anderen rechtsextremen Gruppierungen und Stichwort Internet-Bots aus Russland oder ich weiß nicht was, die irgendwie gezielt auch über Cyberwege Anfeindungen loslassen?
Also spontan fällt mir eigentlich nur ein sehr analoger Besuch polnischer Rechtsextremisten ein, die mal wirklich bei uns vorbeigeschaut haben und diskutieren wollten mit uns, was wir über sie geschrieben hatten. Aber nein, von solchen Cyberattacken, wenn sie denn passieren, hätte ich nichts mitbekommen bislang.
Lieber Herr Weininger, danke für den Besuch und für die Auskünfte.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Was wichtig ist mit meinem heutigen Gast Bernhard Weidinger vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Wir haben anlässlich der Neuauflage des Handbuch Rechtsextremismus in Österreich gleich über die aktuelle Ausprägung von Rechtsextremismus im Land gesprochen und uns einzelne Proponenten genauer angesehen. Mehr Infos zu diesem Handbuch, das Mitte Mai im Falter Verlag erschienen ist, finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast gern auf der Plattform Ihrer Wahl. Feedback freut uns auch immer. Schreiben Sie uns an podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt heute Anna Wallner. Machen Sie es gut und bis bald.